SR Info. Bilanz am Mittag.
Tag 1 nach dem Amtseid. Was hat Donald Trump vor und wie will er es erreichen? Mit einem ganzen Haufen an Dekreten sorgt er jedenfalls schon mal gut für Schlagzeilen. Los geht's in Davos. Beim Weltwirtschaftsforum sind die Debatten eröffnet und die kleinen Parteien und die Probleme vor der Bundestagswahl. Die Partei, die Liberalen Demokraten, findet nicht genug Unterschriften. Unter anderem darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind.
SR Info.
Joe Biden hat sich kurz bekreuzigt. Gestern Abend unserer Zeit nach der Amtsantrittsrede von Donald Trump. So ruhig wird Bidens Ruhestand wohl nicht werden. Jedenfalls glaube ich nicht, dass er sich nach einem dekadenumspannenden Politikerleben einfach so wird abkapseln können von alledem, was Trump mit dem Land so vorhat. Einen kleinen Überblick hat Trump uns ja schon geliefert, berichtet Claudia Sarre.
Unter großem Jubel seiner Anhänger verzeichnet der frisch vereidigte Präsident Donald Trump die ersten Exekutivanordnungen. Stundenlang hatten mehrere tausend Trump-Unterstützer in einer großen Sportarena in Washington gewartet, um ihrem neuen Präsidenten bei den ersten Regierungsentscheidungen zuzusehen. Exekutivanordnungen ermöglichen es einem Präsidenten, schnell und ohne die Zustimmung des Kongresses Fakten zu schaffen.
The first item that President Trump is signing is the rescission.
Als erstes macht Trump fast 80 Dekrete seines Vorgängers Joe Biden rückgängig.
First I'll revoke nearly 80 destructive and radical executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history, maybe the not one of them.
Die Biden-Regierung sei eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmste Regierung in der US-Geschichte. Trump ordnet nicht nur einen Einstellungsstopp in allen Regierungsbehörden, sondern auch den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen an. Die USA würden dadurch viel Geld sparen, sagt er.
But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord.
Per Dekret will Trump außerdem die hohen Lebensmittel- und Energiekosten senken. Zuvor hat er angekündigt, den Energienotstand auszurufen und die Öl- und Gasproduktion zu fördern.
We have more oil and gas than any country in the world, and we're going to use it. We're not going to do the wind thing. Wind.
Wir haben mehr Öl und Gas als jedes andere Land und wir werden es nutzen. Wir werden nicht das Windding machen, so Trump vor seinen Anhängern. Weitere Exekutivanordnungen beziehen sich auf die Einwanderungspolitik. Er habe den nationalen Notstand an der Grenze ausgerufen, sagte er zuvor, damit er Soldaten dorthin schicken kann, um die Grenze zu sichern. Später im Oval Office unterschreibt Trump weitere sogenannte Executive Orders. So begnadigt er rund 1500 Kapitolstürmer, besiegelt den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und gibt der Social-Media-Plattform TikTok einen Aufschub von 75 Tagen. In einer improvisierten Pressekonferenz plaudert er mit Journalisten, verneint etwa eine Frage, ob er am ersten Tag seiner Präsidentschaft Diktator sein wolle. Er glaube an die Unverletzlichkeit der Wahl.
Are you a dictator on day one?
No, no. I can't imagine even being called that. No, I believe in the sanctity of the vote.
Nur wenige Stunden zuvor war der 78-Jährige im Kuppelsaal des Kapitol als 47. US-Präsident vereidigt worden. In seiner sogenannten Inaugural Address versprach er unter anderem, sich den Panama-Kanal zurückzuholen und den Golf von Mexiko in den Golf von Amerika umzubenennen. Der Ukraine-Krieg oder die NATO kamen in seiner Rede nicht vor. Stattdessen sprach Trump vom Tag der Befreiung und von goldenen Zeiten, die nun für die USA angebrochen sind.
The future is ours and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you.
Und wie Donald Trump all diese Themen umsetzen will, das wollen wir jetzt mal ein bisschen vertiefen, und zwar mit Nina Barth im ARD-Studio Washington. Frau Barth, Trump hat jetzt eine ganze Menge von Beschlüssen in Form von Dekreten auf den Tisch gehauen. Einige davon werden mit Sicherheit vor Gericht landen. Das dürfte ziemlich langwierig werden, wahrscheinlich auch über mehrere Instanzen. Hat Trump sich damit direkt zu Beginn selbst ausgebremst?
Ja, das kann man bei manchen Themen so sehen. Es gibt sogar schon erste Klagen gegen Trumps Dekrete von Bürgerrechtsorganisationen, und zwar gegen den Erlass, mit dem Trump das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abschaffen will, oder im ersten Schritt will er es überarbeiten. Dieses Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft soll nicht mehr gelten für Kinder von illegal Eingewanderten, aber das Geburtsrecht ist in der US-Verfassung verankert. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass es da jetzt schon die erste Klage gibt. Und ich bin ziemlich sicher, dass weitere folgen. Und es gibt auch schon eine Klage, unter anderem von der Lehrergewerkschaft, gegen die von Donald Trump neu gegründete Abteilung für Regierungseffizienz, die ja Elon Musk leiten wird und die öffentliche Ausgaben zusammenstreichen soll. Also es gibt Klagen, aber ich bin mir sicher, dass Donald Trump das natürlich vollkommen bewusst ist, dass manche seiner Entscheidungen auf Widerstand auch vor Gericht stoßen werden.
Das heißt auch so ein bisschen Kalkül, um ein Statement zu setzen, könnte man sagen. Die Republikaner haben gerade sowohl im Senat als auch im Kongress die Mehrheit. Heißt das, dass Trump jetzt durchregieren kann?
Ja, es sieht so aus. Also es sieht zumindest so aus, als ob in den meisten Fällen es für ihn recht leicht werden wird. Denn es ist ja auch so, dass viele schon zu spüren bekommen haben, was es heißt, wenn man sich gegen Donald Trump stellt. Insofern schüchtert er natürlich Abgeordnete auch ein. Die Frage ist, wie viele werden wir da tatsächlich hören in Zukunft, die sich gegen ihn stellen, wenn es bei bestimmten Themen eben so sein sollte, dass sie eine andere Meinung haben. Aber dass er jetzt komplett durchregieren kann, wahrscheinlich nicht, denn wir haben ja schon gesehen, dass bei Matt Gaetz, der hätte Justizminister werden sollen, aber da gab es so viel Widerstand im Senat, er hätte nicht die nötigen Stimmen zusammenbekommen, eben auch von Republikanern, nicht die Stimmen, die er benötigt hätte. Und deshalb hat Matt Gaetz zurückgezogen. Insofern, da haben wir zumindest gesehen, dass er nicht einfach durchmarschieren kann, Donald Trump.
Vor 4 Jahren hat Joe Biden diverse Beschlüsse aus Trumps erster Amtszeit wieder rückgängig gemacht. Jetzt kommt Trump und macht quasi die Rückgängigmachung wieder rückgängig. Und man guckt von außen so drauf und denkt sich, das ist doch kein Konzern, den man mal so eben rumreißen kann in seinem Kurs. Das ist ein Land, das ist eine Weltmacht. Wie schätzen Sie das ein? Wie wirkt sich dieses ständige Hin und Her auf die USA aus, auch auf den Zusammenhalt im Land?
Ja, also es ist nicht ungewöhnlich, dass Präsidenten Entscheidungen ihrer Vorgänger wieder rückgängig machen. Das hat auch Joe Biden gemacht, als er ins Amt gekommen ist. Er ist zum Beispiel wieder ins Pariser Klimaabkommen eingestiegen, aus dem Donald Trump jetzt aussteigt. Das führt zu einem Hin und Her, das stimmt. Das ist aber natürlich immer so, dass eine neue Regierung Dinge anders umsetzt als die alte. Aber das ist natürlich unter Präsident Donald Trump extrem, denn er sagt ja, er will diesen ganzen Politikbetrieb in Washington komplett umkrempeln. Und das trägt ganz sicher nicht dazu bei, dass die Spaltung im Land überwunden wird, dass der Zusammenhalt gestärkt wird.
Wir haben es eben schon im Beitrag eingangs gehört, das Thema Ukraine hat Trump gestern nicht angesprochen. Dabei ist es ja eigentlich seine ambitionierteste Ankündigung von allen gewesen. Innerhalb von 24 Stunden will er den Krieg beenden. Wenn wir diese 24 Stunden jetzt mal ab Amtsantritt rechnen, dann hat er dafür noch etwas über 5 Stunden Zeit.
Ja, und es stimmt, er hat sich nicht dazu geäußert, als er im Kapitol gesprochen hat, auch nicht in der Capital One Arena, in der großen Sportarena, in der es ja ein Public Viewing gab und zu der Donald Trump dann auch noch gegangen ist, zu dieser Veranstaltung. Da hat er auch die ersten Erlasse unterschrieben vor seinen jubelnden Anhängern. Da hat er sich nicht zur Ukraine geäußert, aber später hat er das dann doch gemacht, und zwar im Oval Office, als er die nächsten Erlasse unterschrieben hat. Und da ist er eben genau darauf angesprochen worden, was jetzt eigentlich ist mit diesen 24 Stunden. Und da hat er angekündigt, das ist so, ich habe ja aber noch ein paar Stunden. Und er hat dann aber eben gesagt, wir werden versuchen, das so schnell wie möglich zu erledigen. Er hat auch gesagt, dass es ja so ist, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein Abkommen erzielen will und dass Russlands Präsident Wladimir Putin sein Land zerstört, wenn er keine Vereinbarung schließt. Und Donald Trump hat gesagt, dass er mit Putin sprechen will, aber er hat noch keinen Termin, keinen konkreten Termin genannt. Er hat gesagt, das kann sehr bald sein.
Wir werden sehr genau drauf gucken. Einschätzungen von Washington-Korrespondentin Nina Barth. Vielen Dank. Eines von Trumps Lieblingsthemen bzw. sein Lieblingsfeindbild, die Einwanderer, vor allem die aus Richtung Süden. Am Wochenende hieß es schon, am Tag nach Trumps Amtseid, also heute, soll es Massenrazzien gegen illegale Einwanderer in den USA geben. Bis jetzt haben wir davon nichts gesehen. Aber dennoch, in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ist die Anspannung groß. Die liegt direkt gegenüber von San Diego an der Grenze zu Kalifornien. Und dort bereiten sich jetzt schon Herbergen auf den Ansturm vor. Der Notstand wurde in der Stadt ausgerufen, um zusätzliche Mittel freizulegen. Anne Demmer mit Eindrücken aus Tijuana.
Dass ab Tag 1 mit Donald Trump im Amt ein anderer Wind in den USA weht, haben Eulises Segura und Mayeli Bracho am eigenen Leib zu spüren bekommen. Monate hat das venezolanische Paar in Mexiko auf einen Termin für ihren Asylantrag in den USA gewartet, mit Hilfe der sogenannten CBP-One-App. Gestern, am Tag des Amtsantritts von Donald Trump, hätten sie mittags die Grenze zu Fuß überqueren sollen. Doch nun ist der Termin in der App gar nicht mehr sichtbar, erzählt Mayeli. Wir warten hier jetzt, dass uns irgendwer eine Information gibt, wie es mit uns weitergeht. Uns wurde angezeigt, dass wir die Seite in der App aktualisieren sollen. Aber ich bin dann gar nicht mehr reingekommen. Am Grenzübergang in Tijuana hat sich eine lange Schlange gebildet. Familien mit und ohne Kinder, Koffern und Rucksäcken, sie alle eint das gleiche Problem. Ihre Termine wurden entweder komplett abgesagt oder verschoben. Mir fehlen die Worte. Jetzt stehen wir hier und kommen nicht rein. Stehen quasi vor verschlossener Türe. Wir sind alle im Schock. Wir können es noch gar nicht glauben. Noch am Morgen wurden 200 Menschen mit einem Termin durchgelassen. Jetzt scheint die Grenze dicht. Ein Mann von der mexikanischen Migrationsbehörde zuckt auch nur mit den Schultern. Auch er habe keine weiteren Informationen. In den sozialen Netzwerken verfolgen viele der Migrantinnen und Migranten die Antrittsrede von Donald Trump. Der betonte, dass für die Grenze zwischen den USA und Mexiko der nationale Notstand ausgerufen werde, um den Zustrom von Ausländern ins Land zu verringern. Das würde ihm auch ermöglichen, mehr Mittel für die seit Monaten angekündigten Massenabschiebungen bereitzustellen. Im ganzen Land soll es Razzien geben, um illegale Einwanderer auszuweisen. Die mexikanische Grenzstadt Tijuana hat bereits den Ausnahmezustand ausgerufen. Notunterkünfte werden in Sporthallen eingerichtet. 7 neue Einrichtungen sollen entstehen. Auch Janina Hofer bereitet sich auf den Ansturm vor. Die Schweizerin arbeitet in einer Herberge in Tijuana. Wie überall ist die Stimmung hier gedrückt. Wir versuchen hier zu vermeiden, dass die Leute in Panik geraten. Wir versuchen ihnen zu sagen, geduldig zu sein und nichts Dummes zu machen. Geduld, die Eulises und Mayeli kaum aufbringen. Sie haben ihre beiden Kinder in Venezuela bei den Großeltern zurückgelassen, wollten in den USA arbeiten. Für eine bessere Zukunft, vor allem für die beiden Kinder. Sie haben dafür ihr Haus in der Heimat verkauft, alles auf eine Karte gesetzt, erzählen sie verzweifelt.
In Venezuela no hay futuro. In Venezuela no hay educación.
In Venezuela gibt es keine Zukunft. Von dem Geld, was wir dort verdient haben, konnten wir nicht überleben. Es gibt keine Bildung. Die Situation in Venezuela wird immer schlimmer. Und auch wenn die neue Regierung in den USA feindlich gegenüber Migranten wie uns ist, wäre es immer noch eine bessere Option. Wir hatten die Hoffnung, das Leben unserer Kinder zu verbessern.
Pero a pesar de esa situación, había esperanza o hay esperanza de que estando allá podemos ayudar a nuestros hijos.
Am Nachmittag hören sie, dass die Regierung von Donald Trump unmittelbar nach seinem Amtsantritt bereits vereinbarte Termine für Migranten mit der CBP-One-App gestrichen hat. Viele in der Schlange wollen es nicht glauben. Und auch noch Stunden später harren sie am Grenzübergang aus.
Anne Demmer hat von der kalifornisch-mexikanischen Grenze berichtet. Und wir schauen nach Europa. Was bedeutet Trumps zweite Amtszeit für Deutschland und für Europa? Im Moment scheint sie zu bedeuten, dass viele deutsche Parteien zur Abwechslung mal geeint auftreten. Denn der Grundtenor scheint zu sein, wir brauchen eine europäische Strategie. Die Reaktionen in Berlin auf Trumps Amtsantritt fasst Uli Hauck zusammen.
Gemeinsame europäische Interessen bündeln, das ist die zentrale Forderung von Unionskanzlerkandidat Merz. Er will in der Handelspolitik die europäische Position gegenüber den USA stärken. Und gleichzeitig müssten die Europäer mehr für die eigene Sicherheit tun. Im Interview mit dem Deutschlandfunk hat Merz vorgeschlagen, Waffensysteme aus US-Produktion europaweit gemeinsam einzukaufen, um bessere Preise zu erzielen. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Technikwartung in Europa stattfindet. Auch nach Ansicht von Außenministerin Baerbock müsse die Antwort auf Trump Europe United sein. Die Grünen-Politikerin fordert ein selbstbewusstes Auftreten der Europäer und warnt davor, über jedes Stöckchen zu springen. SPD-Chef Klingbeil spricht mit Blick auf den künftigen Umgang mit der US-Regierung von einem schwierigen Balanceakt. Europa müsse deshalb besser und stärker werden und sich auf die eigene Stärke besinnen.
Wir wollen nochmal zurückkommen zum eben schon angesprochenen Pariser Klimaabkommen. Donald Trump hat ja angekündigt, dass er dort einmal mehr austreten will. Was das jetzt konkret bedeutet, das erklärt uns Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima.
Das ist natürlich eine Komplettabsage an die Weltgemeinschaft, beim Kampf gegen die Klimakrise mitzumachen. Und konkret wird die USA damit dann keine Pläne mehr beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen, beim UNFCCC, vorlegen müssen. Diese Pläne sind laut Pariser Klimaabkommen nämlich alle 5 Jahre fällig. Und darin müssen die Staaten eben erklären, wie sie ihren Ausstoß an Klimagasen zurückfahren wollen. Die Idee dabei ist einfach, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und diese Ziele im besten Fall eben immer ambitionierter zu stricken. Und gerade für finanziell schlecht aufgestellte Staaten, Entwicklungsländer, ist es so wichtig, dass große Volkswirtschaften, also Industrienationen wie die USA, sich auf den Klimakonferenzen dazu verpflichten, Geld zu zahlen und zu mobilisieren für Entwicklungsländer. Denn je mehr Geld da fließt, desto ambitionierter können auch Entwicklungsländer ihre Klimapläne dann schreiben. Und aus dieser Verantwortung mitzuzahlen, hat sich die USA mit gestern eben rausgezogen. Trump hat ja bei seiner ersten Amtszeit auch gesagt, das Pariser Abkommen sei eine Abzocke. Es ist zwar nicht so, dass die Staaten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie jetzt nicht zahlen, aber das baut natürlich Druck auf. Und dieser Druck auf die USA für Klimaschutz, für Anpassungen, für Schäden zu zahlen, der entfällt mit dem Ausstieg.
Und auch in seiner ersten Präsidentschaft ist Trump schon mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Allerdings hat das damals deutlich länger gedauert, bis es dann konkret wurde. Das ist diesmal anders. Janina Schreiber erklärt uns, warum.
Als Trump das letzte Mal Präsident der USA war, das war 2017, da war das Pariser Klimaabkommen ja erst 1 Jahr in Kraft getreten. Und das hat relativ restriktive Möglichkeiten für den Austritt vorgesehen. Das war nämlich für 3 Jahre gar nicht erlaubt. Und so konnte Trump dann eben erst kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit austreten. Und Joe Biden ist dann direkt wieder eingetreten. Und auch damals mit der Ankündigung hatten sich ja viele US-Bundesstaaten, Städte und Unternehmen Trumps Entscheidung widersetzt und gesagt, sie seien bei Paris weiterhin dabei. Also so wirklich große Effekte haben wir damals nicht gespürt. Aber natürlich schafft sowas nicht gerade Vertrauen, allein die Ankündigung schon. Und mittlerweile ist es möglich, eben binnen 1 Jahres auszutreten. Bedeutet, Trump hat das ja jetzt, also im Januar 2025 getan. Effektiv ist die USA dann also mit Beginn 2026 raus. Das geht also diesmal deutlich schneller.
Frage ist, was bedeutet das jetzt für den internationalen Klimaschutz? Ist er damit gescheitert? Aus Sicht unserer Expertin ist ein Austritt der USA aus dem Klimaabkommen zumindest ein sehr, sehr problematisches Signal.
Die USA ist zweitgrößter Verursacher von Treibhausgasen weltweit nach China und die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. International haben sie also erstens Gewicht und zweitens Verantwortung. Wenn sich so ein Player dann rauszieht und dieses Gewicht eben in die Förderung fossiler Energien steckt, dann ist das schlecht für den internationalen Klimaschutz. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung erlebt haben und sehen, dass diese Erderhitzung ja schon heute Extremwetter verschärft. Der Ausbau klimafreundlicher Energie aus Wind und Sonne zum Beispiel wäre also enorm wichtig und das schnell. Und da sagen viele Expertinnen und Experten, Trump und seine Regierung werden sicherlich die Dynamik dieser Energierevolution der Erneuerbaren auch in den USA in gewissem Maße abbremsen, aber eben bestimmt auch nicht ganz zum Erliegen bringen. Denn wir erleben gerade schon, dass viele andere Länder, allen voran China, massiv in die Erneuerbaren investieren. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Energieform so schnell gewachsen wie jetzt die erneuerbaren Energien. Das zeigen allein die Prognosen der Internationalen Energieagentur. Die erwartet, dass bis 2030 fast die Hälfte des Strombedarfs weltweit aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Und diese Dynamik, die dürfte trotz des Ausstiegs der USA weiter anhalten.
Informationen von Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima. In Davos in der Schweiz beginnt heute das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums, unter anderem mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz. Und das Thema Trump dringt auch durch bis oben in die Schweizer Alpen, obwohl es da doch so schön idyllisch ist. Viele der Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums fragen sich jetzt, wie die Antwort Europas auf Trump, mögliche Zölle und immer mehr Protektionismus auf der Welt aussehen sollen. Und ein bisschen Wahlkampf erwartet die Teilnehmer auch, denn auch CDU-Kanzlerkandidat Merz ist heute auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Aus Davos berichtet Konstantin Röse.
Zum Auftakt in Davos hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen deutlich gemacht, dass Europa einen Gang höher schalten müsse. Angesichts einer schwachen Wirtschaft fordert sie eine Strategie für mehr Wachstum. Dazu müsse Kapital mobilisiert und Bürokratie abgebaut werden und auch Energiepreise sinken, so von der Leyen. Mit Blick auf die Beziehungen zu den USA betonte die Spitzenpolitikerin, dass Europa weiterhin die Zusammenarbeit suche und zu Verhandlungen bereit sei. Gleichzeitig werde man aber europäische Werte und Interessen schützen, so von der Leyen. Die Geopolitik bleibt auch am Nachmittag in Davos das zentrale Thema. Unter anderem will der ukrainische Präsident Zelensky um weitere Unterstützung für sein Land werben. Auch Bundeskanzler Scholz wird noch sprechen. Für kurze Aufregung haben vor Beginn der Eröffnungsreden in Davos Greenpeace-Aktivisten gesorgt. Sie waren trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen in das Kongresszentrum eingedrungen. Auf einem Banner forderten sie, Superreiche zu besteuern.
Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag. Weitere Themen dieses Tages jetzt im Überblick mit Peter Weizmann.
Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder mit massiven Angriffen überzogen. Die ukrainische Luftwaffe spricht von mehr als 130 Drohnen und 4 Raketen. Weit mehr als die Hälfte der Drohnen sei abgefangen worden. Viele weitere hätten ihre Ziele nicht erreicht und seien vom Radar verschwunden. Aus 2 Regionen werden Gebäudeschäden gemeldet. Russlands Militär behauptet, bei seiner Offensive eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen zu haben. Zwischen den USA und dem islamistischen Taliban-Regime in Afghanistan hat es einen Gefangenenaustausch gegeben. Nach Angaben der Machthaber in Kabul ließen die USA einen Afghanen frei, der seit 20 Jahren in Kalifornien im Gefängnis saß. Zu den freigelassenen Amerikanern gab es seitens der Taliban keine Details. Laut Medien handelt es sich um 2 Männer. Das Emirat Katar hatte die Verhandlungen geleitet. Bei einem Brand in einem Skihotel im Nordwesten der Türkei sind mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 30 Personen verletzt. Das Feuer war in der Nacht aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 230 Gäste in dem Hotel. Das Gebäude besteht überwiegend aus Holz, deshalb konnte sich das Feuer besonders schnell ausbreiten. In der neuen Ausgabe des Gumiho sind 4 saarländische Restaurants ausgezeichnet worden. In dem international einflussreichen Gastronomieführer wird das Victor's Fine Dining bei Christian Bau in Perl als eines von nur 5 deutschen Restaurants mit der Bestnote von 5 Kochmützen prämiert. 4 Hauben gehen jeweils an das Gästehaus Klaus Erfurt und das Esplanade, beide in Saarbrücken. Neu aufgenommen und mit 2 Kochmützen ausgezeichnet wurde das Midi in St. Ingbert.
SR Info.
Knapp 5 Wochen sind es noch bis zur vorgezogenen Bundestagswahl. Und die Wahlzettel sind noch nicht gedruckt, denn es steht noch gar nicht genau fest, welche Parteien da drauf kommen. Im Saarland sieht es so aus, 15 Parteien haben ihre Wahlvorschläge für die Landesliste eingereicht. Bis Freitag muss die Landeswahlleiterin entscheiden, wer wirklich auf dem Wahlzettel stehen wird. Gar nicht mal so selbstverständlich ist das bei den kleinen Parteien, die nicht schon im Bundestag oder in Landtagen sitzen. Die können nämlich nur antreten, wenn sie genug Unterstützerunterschriften gesammelt haben. Was wegen der vorgezogenen Bundestagswahl gar nicht so unbedingt zu schaffen ist, sagen die kleinen Parteien, die gerade einiges an Vorbereitungsarbeit zu stemmen haben. Sabine Wachs hat die liberalen Demokraten dabei begleitet.
Es ist kalt und es regnet an diesem Donnerstag im Januar. Alexander Häusel, Spitzenkandidat der liberalen Demokraten, ist in der Saarbrücker Bahnhofstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt braucht die kleine Partei noch rund 200 Unterschriften.
Ich hoffe, dass das funktioniert heute.
Entschuldigung.
Menschen ansprechen und sie überzeugen, dass sie die Partei zumindest mit ihrer Stimme unterstützen, das ist keine leichte Aufgabe. Alexander Häusel und seine Mitstreiter versuchen es trotzdem.
Wir suchen Unterschriften für Alex. Alex möchte hier kandidieren im Februar.
Noch dazu kennt kaum einer die Partei, die bundesweit gerade einmal 180 Mitglieder hat. Geschweige denn ihr Wahlprogramm.
Allgemein ist es ja so, dass wir nicht die gleichen Mittel haben wie andere Parteien. Wir sind eine sehr kleine Partei einfach, weshalb wir auch schauen müssen, dass wir gleichzeitig es irgendwie hinbekommen, zum Beispiel Social Media zu machen, Werbung in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen, um überhaupt Bekanntheit herzustellen.
Sagt Alexander Häusel. Aber auch für bekanntere kleine Parteien war es in der Kürze der Zeit mit der vorgezogenen Bundestagswahl ein großes Problem, die notwendigen 756 Unterstützerunterschriften im Saarland zu sammeln. Die Partei, die in Saarbrücken im Stadtrat sitzt, hat es ebenfalls nicht geschafft. Warum, erklärt Tobias Daniel von Die Partei.
Die Problematik ist, wir das alles ja ehrenamtlich machen und das neben unseren normalen Vollzeitjobs machen müssen. Dadurch ist mit einem Zeitraum von einem Monat viel zu wenig Zeit, um in irgendeiner Weise 756 Unterschriften zu bekommen, diese auch beglaubigen zu lassen, die ja zu jeder Kommune gefahren werden müssen, bestätigt werden müssen und wieder abgeholt werden müssen.
Das sei nicht zu schaffen gewesen, sagt Daniel, und das sei frustrierend. Ein Gefühl, das auch Alexander Häusel von den liberalen Demokraten nachvollziehen kann.
Es ist sehr hart, vor allem für die Leute, die aus dem Bundesgebiet runtergekommen sind. Wir haben ja nicht nur hier mit Leuten aus dem Saarland gesammelt, weil wir das hier alle auch neben Beruf und Studium und Co. machen müssen. Es sind Leute aus Hannover zum Beispiel runtergekommen, sehr oft, haben dafür Urlaub genommen auf der Arbeit, damit sie uns hier unterstützen können, damit wir die Unterschriften zusammenbekommen. Und ich glaube, gerade da ist es halt extrem frustrierend.
Und neben dem persönlichen Einsatz, der sich am Ende dann nicht gelohnt hat, geht es bei der Wahlteilnahme auch immer um die Frage der ohnehin schon knappen Finanzen. Denn auch Geld geht den kleinen Parteien verloren, wenn sie nicht an Wahlen teilnehmen können.
Nun, wir sind in der Parteienfinanzierung des Landes, weil wir bei der letzten Landtagswahl über 1% kamen. Aber im Bund die Parteienfinanzierung zu erreichen, wenn man in mehreren Bundesländern nicht wählbar ist, wird natürlich schwer.
Sagt Michael Franke, der für Die Partei im Saarbrücker Stadtrat sitzt. Neben den liberalen Demokraten und der Partei wollte auch Die Partei die Basis im Saarland auf dem Stimmzettel stehen. Sie hat sogar eine Landesliste bei der Landeswahlleiterin eingereicht, nach eigener Aussage aber auch nicht die notwendigen Unterstützerunterschriften zusammenbekommen.
Sabine Wachs hat berichtet. Wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Entlang der Saar und der Mosel bleibt es den Nachmittag über trüb. Im Rest des Landes ist öfter mal die Sonne dabei. Es bleibt trocken bei -2 bis +5 Grad. Morgen geht's grau los. Die Nebelfelder lösen sich zwar teilweise etwas auf. Wirklich sonnig wird's aber trotzdem wohl nicht, dazu 2 bis 6 Grad. Und auf den Donnerstag schauen wir noch. Da geht's erstmal noch ein bisschen regnerisch los am Morgen. Der Regen zieht aber schnell ab. Dann bleibt's meistens trocken, sonnig aber wohl kaum. Das Ganze bei 0 bis 6 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Stefan Eising ist mein Name. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Hier folgt jetzt noch die internationale Presseschau und danach nimmt Jochen Erdmenger Sie mit durch den Nachmittag.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Das dominierende Thema in der internationalen Presse ist, wie zu erwarten, der gestrige Amtsantritt Donald Trumps als 47. Präsident der USA und die diversen Dekrete, die er bereits unterschrieben hat. Das New Yorker Wall Street Journal meint, die Antrittsrede Trumps sei überzeugend gewesen. Trump hat eine Botschaft voller Bestreben und Optimismus verkündet, die die meisten Amerikaner begrüßen werden. Wenn diese seine wirklichen Pläne widerspiegelt, hat er die Chance, sein Amt in 4 Jahren mit Erfolg abzuschließen. Die Rede war auch deshalb bemerkenswert, weil sie das Beste aus Amerikas Vergangenheit mit Ambitionen für die Zukunft verknüpfte. Diese Verbindung ist für eine Wiederbelebung Amerikas von entscheidender Bedeutung. Die italienische Zeitung La Stampa sieht Trumps Rede dagegen als unheilvolle Ankündigung auf 4 lange Jahre. Trumps Rede zur Amtseinführung war dystopisch und rachsüchtig. Sie war voll von Drohungen und Beleidigungen gegenüber Joe Biden, der nur 2 Meter entfernt saß. Zuweilen war sie auch surreal. Trump malte ein Bild eines fiktiven Amerikas als dekadente Nation und behauptete dann, er werde jedes einzelne amerikanische Problem sofort lösen, unverzüglich.
Diese Antrittsrede war das Gegenteil einer Einheitsrede. Trump war wie bereits 2017 zu seiner ersten Amtszeit voll von wütendem Getöse und Unwahrheiten. Die kremlnahe russische Tageszeitung Izvestia kommentiert: Trump will als Friedensstifter in die Geschichte eingehen, verspricht aber, die stärkste Armee der Welt aufzubauen. Der neue Chef im Weißen Haus erklärte die Absicht, die Macht der USA solle alle Kriege stoppen und neue verhindern. Die ganze Welt wartete darauf, dass er sich dazu äußert, wie er den Konflikt in der Ukraine beenden will. Aber darüber redete der Präsident nicht. Auch hat sein Team dazu bislang keinen konkreten Plan vorgestellt. Der einzig öffentlich gemachte Vorschlag besteht im Einfrieren des Konflikts entlang der Frontlinie. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Emily Seidel.